Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Jakob Spiegel. Bei mir zu Gast ist heute Konstantin Zeyer. Er ist am Ende seines Bachelorstudiums von Medienwissenschaft und Politikwissenschaft und hat nun sein Volontariat beim Schwäbischen Tagblatt begonnen und vor ein paar Monaten etwas ganz Besonderes erlebt. Konstantin, schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich da sein darf.
Und bevor ich jetzt ganz genau erkläre, was er denn so erlebt hat, möchte ich gern mit einem szenischen Einstieg starten und ein Zitat vorlesen. An Tag 27 erreichen wir in Lido di Jesolo die Adria. Und einen Tag später, am 6. Juli, laufen wir in Venedig auf dem Markusplatz ein. Die Kondomblase auf meinem kleinen Zeh ist da längst einer irokesenförmigen Hornhaut gewichen und jeder Kratzer vergessen. Ich lasse mich auf den bakterienverseuchten Boden fallen. Gregor küsst ihn. Wir haben es geschafft. Über 500 Kilometer und gut 18.000 Höhenmeter haben wir zu Fuß zurückgelegt. Ja, das sind deine Worte, Konstantin. Veröffentlicht vor rund einem Monat im Schwäbischen Tagblatt. Möchtest du denn einmal den ZuhörerInnen mitteilen, was genau du da beschreibst und wie es dazu kam?
Genau, das mache ich sehr gern. Wir sind, also Gregor, mein Kollege, guter Kumpel von mir und ich, sind von München nach Venedig gelaufen, zu Fuß. Vielleicht kennen das einige. Das heißt Traumfahrt München-Venedig. Ich glaube, das ist ein ziemlich verbreitetes Phänomen, machen viele Leute. Und wir haben uns gedacht, versuchen wir das auch mal. Wir waren davor eigentlich kaum wandererfahren. Ich war noch nie so richtig wandern. Mein Kumpel Gregor ein paar Mal, aber auch nicht wirklich viel und vor allem keine längeren Etappen. Und dann sind wir da losgegangen Anfang Juni. Und das, was du jetzt da beschrieben hast, waren quasi die letzten beiden Tage dieser Reise, wo wir dann erst in Jesolo quasi die Adria erreicht haben und dann am letzten Tag der Reise weiter nach Venedig gelaufen, beziehungsweise das letzte Stück dann natürlich mit der Fähre gefahren sind und dann den Markusplatz erreicht haben. Und da haben wir uns dann sehr drüber gefreut.
Ja, du hast die Reise ja nicht nur aus Spaß gemacht, also ich hoffe, du hattest Spaß dabei, aber es gab ja auch einen Grund dafür, eine Idee, die dahinter gesteckt hat. Was ist denn genau der Rahmen von dieser Reise gewesen?
Genau, also Spaß hatte ich auf jeden Fall, auch wenn es Phasen gab, wo ich mit den Nerven ein bisschen am Ende war, beziehungsweise wir beide. Ich hatte die Reise schon länger geplant mit meinem Kumpel. Und dann war ich aber auch noch auf der Suche nach einem Thema für meine Bachelorarbeit, weil ich ja Medienwissenschaft studiere. Und dann kam ich auf die Idee, beziehungsweise wurde auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, ich bin da jetzt nicht alleine drauf gekommen, ich könnte doch diese Reise irgendwie mit meiner Bachelorarbeit verknüpfen. Und dann habe ich natürlich überlegt, was könnte man da machen. Und bin dann darauf gekommen, dass die Grundidee der Bachelorarbeit sein sollte, möglichst einen Monat, also während der Reise, auf Medien zu verzichten. Und das war quasi der Grundgedanke. Und diesen Grundgedanken habe ich dann meinem Dozenten vorgestellt, habe ihm einfach mal eine Mail geschrieben und der fand die Idee dann gut. Und genau, jetzt bin ich quasi aktuell in den letzten Zügen, diese Bachelorarbeit fertigzustellen. Konkret ist es eben ein Werkstück, bestehend vor allem aus einem Tagebuch, wo ich quasi täglich dokumentiert habe, wie es mir auf der Reise und vor allem auch mit dem Medienverzicht ging und mit Polaroid-Fotos illustriert. Genau, und dann eben noch einer Dokumentation, also sprich einer wissenschaftlichen Einordnung. Und genau, da bin ich jetzt in den letzten Zügen, die fertig zu machen.
Also relativ analog dann durch die Alpen gereist. Ja, wie kamst du denn darauf, auf das Thema? Also hast du selber ein Problem mit zu viel Medienkonsum?
Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber was schon auffällig ist und was ich auch sagen muss, was mir nach der Reise bin ich dann auch relativ schnell wieder in diese alten Muster zurückgekehrt, ist, dass ich zum Beispiel bei meinem Handy eine extrem hohe Bildschirmzeit hatte. Mhm. Ich denke, das ist jetzt kein Phänomen, was nur auf mich zutrifft. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem unter jüngeren Leuten weit verbreitet. Und es ist auch nicht so, dass mich das wahnsinnig stört, aber es ist natürlich schon, habe ich mir auch gedacht, immer ein bisschen Lebenszeit, was da drauf geht. Wenn man dann irgendwelche Statistiken wieder hört, Menschen verbringen so und so viel Zeit auf Social Media, also so und so viele Stunden ihres Lebens oder so und so viele Stunden im Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, wäre es doch eigentlich mal cool, so eine Auszeit zu nehmen, und dachte eigentlich, dass es mit so einer Alpenüberquerung von München nach Venedig, dass ich das vielleicht gut verbinden ließe. So kam es quasi zu der ganzen Idee.
Absolut. Okay, ja, dann wurde die Idee dann auch relativ schnell umgesetzt. Hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet dann?
Also rein körperlich, es ist ja schon eine Herausforderung, wenn man noch nie so richtig gewandert ist und dann 28 Tage hintereinander, immer lange Strecken, viele Höhenmeter. Da sind wir dann ein paar Mal, aber wirklich kann man an einer Hand abzählen, sind wir dann hier irgendwo in der Region, also zum Beispiel mal zur Wurmlinger Kapelle gelaufen oder eben andere Wanderwege, die es hier eben so gibt. Ist natürlich nicht vergleichbar, aber das war so ein bisschen unsere Vorbereitung, wo wir dann auch die Wanderschuhe eingelaufen haben, weil ich hatte ja auch keine Wanderschuhe, musste ich quasi alles mir neu zulegen, die ganze Ausrüstung. Also das war in dieser Hinsicht meine Vorbereitung. Für die Bachelorarbeit hätte ich mich im Nachhinein deutlich besser vorbereiten können. Ich beschreibe das auch in meinem Tagebuch und auch in dem Zeitungsartikel, den du eingangs beschrieben hast, wird es deutlich, dass ich diesen Medienverzicht gar nicht ganz oder vollständig durchgehalten habe. Das hat einerseits medizinische Gründe gehabt, weil ich eben Typ 1 Diabetiker bin und meine Diabetesregulierung, wenn man so will, auch über quasi mein Handy steuern muss. Also das war schon eine Einschränkung, und die andere war eben darauf zurückzuführen, dass es eben auch eine schlechte Planung war, beziehungsweise nicht schlecht, aber hätte besser geplant sein können. Und das andere, dass ich eben auch nur ein Mensch bin und deswegen auch dem Anspruch nicht immer gerecht werden konnte. Aber das beschreibe ich auch in der Arbeit, und auch im Zeitungsartikel wird es deutlich.
Genau, darauf gehen wir dann später auch nochmal ein bisschen konkreter ein. Du hast die Abstinenz nicht ganz durchgehalten, das ist aber auch verständlich in dem Rahmen. Genau, und darauf gehen wir dann gleich nochmal gezielter ein. Du hast ja dann deine Arbeit vor allem mit Stift und Papier und Kamera dokumentiert. Wie war denn dieser Wechsel von, also ich vermute mal, dass du sonst viel mit deinem Handy auch interagiert hast, wie war denn dieser Wechsel dann wieder auf so eher analogere Medien?
Es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Es ist mir jetzt nicht besonders schwer gefallen, an sich auf das Handy zu verzichten. Also natürlich hat man immer wieder Reflexe gehabt, jetzt sein Handy rauszuholen, irgendwas zu googeln, irgendwas nachzuschauen, zum Beispiel das Wetter zu googeln. Ich meine, auf dem Berg ist es ja wichtig, dass man über die Wetterverhältnisse Bescheid weiß, dass man weiß, wenn Gewitter kommt oder so, dass man davon nicht überrascht wird. In dieser Hinsicht hat es mir ein bisschen gefehlt, aber das war jetzt nicht schlimm an sich. Was mir eher schwerer gefallen ist, ist eben so komplett auf soziale Kontakte zu verzichten. Was mir ja dann auch nicht gelungen ist im Endeffekt. Das war so ein Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe. Aber an sich dieses Verzichten aufs Handy und einfach zu versuchen, den Moment wahrzunehmen und einfach die Natur zu genießen, das hat sich schon sehr gut angefühlt, und das hätte ich auch länger durchziehen können. Was am Ende schwierig war, war eben auf die sozialen Kontakte komplett zu verzichten, weil man eben, natürlich trifft man andere Leute auf der Wanderung, aber die Kontakte sind dann meistens flüchtig, weil die dann einen anderen Weg gehen, und natürlich hatte ich auch meinen Kumpel dabei, aber ich glaube, jeder, der schon mal mit irgendeinem Mensch, auch wenn man ihn sehr mag, für so lange Zeit allein unterwegs ist, weiß, dass das für beide dann auch manchmal nervig sein kann. Aber ja, wir haben es eigentlich ganz gut überstanden, würde ich sagen.
Das ist doch super. Ja, also du beschreibst ja gerade, dass sich ein bisschen deine Wahrnehmung auch dann verändert hat. Hat sich vielleicht auch dein Gefühl für Zeit verändert? Oder hast du, was ja gerade schon beschrieben, dass du irgendwie dann diesen Reflex gespürt hast, in deine Tasche zu greifen, ein Handy rauszuholen. Hat das mit der Zeit dann abgenommen?
Das würde ich schon sagen, hat mit der Zeit abgenommen. Also es war auch immer wechselhaft. In den ersten Tagen ist mir aufgefallen, manchmal habe ich das mehr gehabt, manchmal weniger. Ich glaube, dann im Verlauf der 4 Wochen waren wir ja unterwegs, ist es schon weniger geworden. Mhm. Zum Ende hin ist der Drang vielleicht ein bisschen größer geworden, weil man wusste, jetzt ist es bald vorbei. Man will auch ein bisschen wissen, was so passiert. Ich habe ja auch quasi nicht mitbekommen, was so in der Welt eigentlich passiert. Aber ich muss sagen, zum Zeitgefühl, ich dachte zuerst, die Zeit würde ultra langsam vergehen, weil man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, ohne Handy, ohne Medien quasi. Aber was ich so beobachtet habe, ist, dass die Zeit eigentlich ruckzuck vorbeigegangen ist. Mhm. Also dadurch, dass man quasi, unser Tag war ja unterteilt in Wandern, dann Ankommen in der Unterkunft, auf der Hütte oder so, dann was essen und relativ bald schlafen, weil man dann wieder früh losgewandert ist. Und ich fand, dadurch, dass man dann in so einem Rhythmus war, ging die Zeit echt schnell vorbei. Also die 4 Wochen waren dann plötzlich rum und man hat sich gefragt, was eigentlich mit der Zeit passiert ist.
Also würdest du es insgesamt positiv bewerten?
Ich würde es auf jeden Fall sehr positiv bewerten. Mhm. Ich würde jetzt genau das Gleiche wahrscheinlich nicht mehr machen, weil man es jetzt einfach gemacht hat, aber so ein Abenteuer in der Art kann ich jedem, der die Möglichkeiten dazu hat, eigentlich nur empfehlen.
Okay, das heißt, du würdest es empfehlen, aber muss man direkt über die Alpen wandern, um diese Erfahrung zu kriegen? Oder gibt's da vielleicht auch eine herkömmlichere Art und Weise?
Also ich glaube, man muss auf keinen Fall über die Alpen wandern. Man kann auch einfach so versuchen, auf Handy und andere Medien zu verzichten. Ich fand aber tatsächlich, dass es sogar einfacher war, auf so einer Wanderung darauf zu verzichten, wie wenn ich es einfach in meinem Alltag gemacht hätte. Weil in meinem Alltag bin ich natürlich auch irgendwie eingebunden in Arbeitsabläufe bei der Uni oder einfach bei der Arbeit. Und wenn du dir da wirklich ein paar Wochen frei nehmen kannst oder sind es auch nur ein paar Tage, es gibt ja auch Alpenüberquerungen, die gehen 4, 5 oder 6 Tage oder irgendwelche anderen Wanderungen. Also wie gesagt, ich fand, es war einfacher dadurch, dass ich eh so ein Abenteuer erlebt habe. Mhm. Aber natürlich kann man das auch in deutlich kleinerem Rahmen machen.
Okay, danke dir. Dann geht's gleich weiter mit Radio Mikro Europa. Jetzt kommt erstmal The Tired Influencer von Gorillaz. Bis gleich.
Above the city, got sunrise and the freeway glows, perfumed with Palo Santo. Early flights touch down every day for tired influenza. You're sleeping deep, waiting for an answer. Press on, brown eyes are always
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle 96,6. Heute zu Gast ist Konstantin Zeyer. Er ist Volontär beim Schwäbischen Tagblatt und hat als Selbstexperiment für seine Bachelorarbeit eine rund einmonatige Wanderung von München über die Alpen nach Venedig vorgenommen. Und das ganz ohne Handy, beinahe, kommen wir gleich dazu. Die Idee des Themas haben wir eben besprochen und nun geht's zum Hauptakt zur Reise. Am Anfang haben die ZuhörerInnen ja bereits einen Eindruck vom Ende der Reise gehört. Vielleicht bewegen wir uns deshalb mal zum Anfang. Hast es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, aber wie war denn deine Stimmung, deine Erwartung am Anfang sozusagen am Fuße des Berges? Da vor allem du und Gregor ja auch keine großen Bergsteiger seid, ist es ja wirklich eine große Reise, das dann auch ganz ohne Erfahrung anzutreten.
Also am Anfang hat eigentlich die Vorfreude auf jeden Fall überwogen. Natürlich haben wir uns schon auch Gedanken gemacht, welche Herausforderungen auf uns zukommen könnten, aber wir waren eigentlich relativ optimistisch, dass wir das packen. Aber dann natürlich, je näher dann der Moment kam, wo es dann losging, ist die Anspannung schon ein bisschen größer geworden. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie Angst gehabt hätte davor. Also es hat schon immer die Freude darauf ganz klar überwogen.
Mit welchen Schwierigkeiten habt ihr denn gerechnet?
Also einmal an sich eben, dass wir keine Bergsteiger sind, dass wir das noch nie gemacht haben, dass wir dann ein bisschen unerfahren sind, also gerade so bei so einer langen Tour. Dann habe ich von vielen Leuten gehört, also ich habe mich natürlich schon im Vorfeld informiert, habe ich von vielen Leuten gehört, die sowas in der Art schon mal gemacht haben, dass sie extreme Probleme mit Blasen an den Füßen hatten. Eigentlich habe ich so gedacht, dass das eine der Hauptherausforderungen werden würde. Ich hatte dann auch mit Blasen zu kämpfen, obwohl wir die Schuhe schon eingelaufen sind.
Von den kondomartigen Blasen haben wir ja schon gehört.
Genau. das war recht kurios, was sich da dann herausbildet. Aber im Endeffekt war das gar nicht so schlimm. Also ich hatte da ein paar Tage Probleme. Ich glaube, bei Gregor war es ein bisschen schlimmer. Das war so eine Befürchtung. Und bei mir speziell war es eben auch noch, dass ich eben Diabetiker bin und ich die Krankheit jetzt schon sehr lange habe. Deswegen war ich mir schon im Klaren darüber, dass ich das eigentlich alles im Griff habe. Aber ich wusste natürlich nicht, wie der Körper dann auf sowas reagiert, wenn man jeden Tag 6 bis 9 Stunden vielleicht unterwegs ist, viele Höhenmeter, wie der Körper quasi darauf reagiert, wie ich da immer gegensteuern muss. Und von dem her waren das so die größten Gedanken. Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, dass ich die Leute aus der Heimat vermissen werde, aber ich habe mir auch gedacht, im Endeffekt sind es nur in Anführungsstrichen 4 Wochen. Und im Alltag gehen 4 Wochen ja auch ruckzuck vorbei. Deswegen dachte ich, oder habe ich mir deswegen gar nicht so große Sorgen gemacht.
Du hast es ja gerade schon angeschnitten, du bist Diabetiker Typ 1. Was für Herausforderungen haben sich dann da für dich dann aufgestellt für die Reise?
Ich muss im Vorfeld sagen, dass es eigentlich ziemlich gut geklappt hat, über weite Strecken. Es ist natürlich so, wenn du so viel unterwegs bist und immer quasi aktiv und läufst und Kilometer abreißt, dann braucht dein Körper weniger Insulin als gewohnt, weil dein Zuckerspiegel eh immer relativ niedrig ist, weil du eben viel Zucker verbrennst. Deswegen war eben die Gefahr ein bisschen, dass ich oft im Unterzucker bin und gerade auch nachts, wenn man ja quasi schläft und es nicht so richtig kontrollieren kann, aber das weiß auch jeder Diabetiker, könnte das natürlich gefährlich werden. Dadurch, dass wir aber immer relativ früh losgekommen sind und dann auch relativ früh an unseren Zielorten angekommen sind und dann relativ viel Zeit verging zwischen Ankommen und Schlafen gehen, war das jetzt nicht so ein Thema. Aber ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich zum Beispiel beim Frühstück immer relativ viel gegessen habe und dann nur wenig Insulin quasi meinem Körper zugeführt habe, weil ich wusste, dass sich das ausgleicht, dadurch, dass ich so viel laufen werde. Es war dann nur in den letzten Tagen, da bin ich dann, ich glaube, es war in der letzten Woche, mal krank geworden. War irgendein Magen-Darm-Infekt wahrscheinlich. Und das hat dann den ganzen Stoffwechsel ziemlich durcheinander geworfen. Und da gab es dann wirklich Phasen, wo der Zucker erstmal überhaupt nicht mehr angestiegen ist. Auch wenn wir schon längst angekommen waren an unserer Unterkunft. Aber dann, ich erinnere mich an einen Abend, habe ich, glaube ich, 5 von diesen 0,33 Fanta-Dosen getrunken, ohne dass mein Zucker, also ich wollte da dann schlafen gehen, wirklich merklich angestiegen ist. Und im Normalfall würde mein Zucker da in unglaubliche Höhen steigen und es wäre auch sehr gefährlich. Aber ich bin dann in der Nacht mit Überzucker aufgewacht, aber der war nicht so hoch oder es war ein leichter Überzucker. Also normal kann man das eigentlich nicht machen, aber das hat gezeigt, dass mein Stoffwechsel da irgendwie Probleme gehabt hat. Aber das waren, wie gesagt, nur in der letzten Woche 2-3 Tage und ansonsten ist das eigentlich alles ganz gut gelaufen.
Ja, aber beängstigend ist es ja bestimmt, wenn das dann auch mitten auf den Bergen passiert und man in erster Linie natürlich ohne Handy unterwegs ist.
Ja, vor allem ist es auch so, dass ich musste da ja auch meine ganzen Insulinpumpen und so mitnehmen.
Ja.
Und wenn dann irgendwas kaputt geht oder du verlierst irgendwas, dann bist du ja quasi aufgeschmissen, weil du in den Bergen bist. Und dann, klar, wenn du Glück hast, kannst du die Reise noch einfach abbrechen und du fährst nach Hause. Aber das kann dann ja auch mal, wenn du da irgendwo in den Bergen bist, wo es relativ schwierig ist, sowas zu bekommen, auch mal gefährlich werden.
Ja, zum Glück ist es nicht allzu gefährlich geworden.
Genau.
Ja, du hast es ja vorhin auch schon angeteased. Also du hast ein Handy für einen, gerade für das Diabetes auch gebraucht. Magst du nochmal ausführen, wofür genau?
Genau, also einerseits reguliere ich meinen Blutzucker ja über eine App auf dem Handy. Und da konnte ich, und das habe ich auch während der Reise gemacht, da habe ich noch so ein zusätzliches Gerät, das ist kein Handy, sieht aber so aus, aber ist einfach nur so für Blutzuckerzwecke. Und da kann ich theoretisch meinen Zucker auch regulieren. Das ist ein bisschen komplizierter, aber habe ich dann während der Reise meistens gemacht. Aber der eigentliche Hauptgrund ist, dass ich am Arm so einen Gewebesensor trage. Das bedeutet, der misst kontinuierlich den Blutzucker im Gewebe. Und den musst du alle 10 Tage wechseln. Und wir waren ja fast 30 Tage unterwegs und wechseln kannst du den eben nur über die Handy-App. Deswegen war es quasi, zuerst wollte ich mein Handy nicht mitnehmen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich keine Option ist, weil ich es in den 2-3 Fällen dann eben doch auf jeden Fall brauchen würde. Genau.
Ja, auf jeden Fall spannend, wie tief sich Medien auch schon in unseren Körper sogar schon eingegliedert haben.
Ist auch wirklich ein Problem so, also finde ich, dass man wirklich bei allem dann schon auf das Handy angewiesen ist.
Ja, dass du sogar dafür eine App brauchst, ist spannend. ja, also insgesamt habt ihr ein paar Schwierigkeiten auf der Reise gehabt, hast du ja gerade schon beschrieben, von deiner Diabetes-Geschichte über kondomartige Blasen zu Magen-Darm- und Blitzeinschlägen. Einfach, weil es so random irgendwie ist. Magst du kurz von dem Blitzeinschlag berichten?
Also vorneweg, im Großen und Ganzen war es wirklich eine super Erfahrung. Es ist fast alles gut gegangen quasi. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Es waren eben ein paar Momente, wo es dann schon ein bisschen, wo mir dann persönlich auch ein bisschen mulmig wurde. Und es war eben an diesem Tag, wo es diesen Blitzeinschlag gab. Ich weiß nicht, war es Montag oder Dienstag in der letzten Woche, also 5 oder 6 Tage vor Schluss. Und an diesem Tag sind wir, das war, glaube ich, unser vorletzter Tag im Gebirge. Und da sind wir auch wie immer früh morgens losgelaufen. Und dann mussten wir erst so einen Pass überqueren. Also es ging nach oben erstmal. Und da habe ich dann gemerkt, dass mein Zucker auch Probleme macht. Ist nicht mehr angestiegen. Ich habe die ganze Zeit essen müssen. Und oben auf dem Berg habe ich dann einfach gemerkt, dass mir auch brutal schlecht ist. Aber es war auch ein Gewitter angesagt eben für diesen Tag. Das bedeutet, wir mussten relativ schnell wieder von dem Gebirgspass runter zu unserer Unterkunft. Beim Abstieg ist mir dann aber wirklich immer schlechter geworden. Und das Problem war aber, dass mein Zucker nicht angestiegen ist, also mein Blutzucker. Deswegen musste ich die ganze Zeit auch essen, also Kekse, Traubenzucker, Gummibärchen, obwohl mir immer schlechter wurde. Das war also so ein Teufelskreislauf. Und dann war auch abzusehen, dass wir es, zumindest ich, nicht mehr zu der Unterkunft schaffen würde. Zum Glück lag da aber noch eine andere auf dem Weg. Mhm. Und auf dem Weg dahin musste ich mich dann auch ein paar Mal übergeben. Also mir war wirklich richtig übel. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, ich schaffe das da nicht runter. Irgendwie bin ich dann da runtergetorkelt, durfte dann da in dieser Hütte, wo wir eigentlich nicht übernachten wollten, aber die hatten quasi ihr Bettenlager frei. Mhm. Die hatten ein paar Gäste, die sie im Haupthaus untergebracht hätten oder unterbringen wollten. Mhm. Ja, und dann war ich eben in diesem Bettenlager, habe versucht zu schlafen, bin immer zwischen Toilette und Bett dort gependelt, weil da eben mein Magen-Darm dann seinen Höhepunkt erreicht hat. Und genau, und dann kam eben dieses Gewitter. Also Gregor ist dann noch vor dem Gewitter weitergelaufen zu der Hütte, die wir eigentlich gebucht hatten. Und das Gewitter war dann wirklich ziemlich heftig und plötzlich hat es halt so einen grellen Blitz gegeben irgendwie. Ich glaube auch irgendwie ist das Licht im Bad angesprungen und so. Also es war wirklich verrückt. Und ich habe das dann erst gar nicht so mitbekommen, aber dann sind plötzlich, das waren US-Amerikaner, sind dann zu mir ins Bettenlager gekommen, also es war eben am späten Nachmittag, und haben wie wild geredet und so. Und zuerst war ich ein bisschen genervt, weil es mir echt schlecht ging und ich eigentlich gedacht hätte, ich wäre hier allein. Mhm. Und dann hat mir aber eine von den US-Amerikanerinnen ein Video gezeigt, und da war eben vor dem Haupthaus von der Hütte war noch so ein Häuschen, wo der Lastenaufzug, also wo die ihre Lasten quasi von unten auf den Berg transportieren, drin ist. Also so ein Häuschen mit, wo der Lastenaufzug endet. Und das hat tatsächlich Feuer gefangen, weil in dieses Häuschen quasi ein Blitz eingeschlagen hat. Und eben genau an dem Tag, wo ich dort war. Und das sah dann ziemlich, ziemlich krass aus und das ist dann auch komplett ausgebrannt. Und dieses Häuschen war eben relativ nah am Haupthaus, deswegen haben dann die anderen Leute auch doch im Bettenlager geschlafen. Und eine hat dann, das weiß ich noch, irgendwie gesagt, über diesen Moment des Blitzeinschlags, it felt like my heart restarted. Und natürlich bei US-Amerikanern weiß man nie genau, ob sie übertreiben, aber das fand ich schon ein bisschen krass. Ja.
Ja. Was ein Tag. Wow.
Es war auf jeden Fall, daran werde ich mich noch lang erinnern, auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also wer das Bild sehen möchte, Konstantin hat es in seinem Artikel auf der Schwäbischen Tagblatt-Seite.
Genau, da hatte ich dann Glück, dass wir die dann nochmal getroffen haben, diese Amerikaner. Ja. Und da war dann Gregor wieder dabei und der hat dann quasi das Bild sich schicken lassen und dadurch hat es das Bild dann auch in den Artikel geschafft.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Bevor wir jetzt aber ins Negative und Schwierigkeiten die ganze Zeit abdriften, wollen wir auch mal über schöne Sachen reden. Was hattest du denn für Lieblingsmomente auf der Reise?
Also an sich war die ganze Reise absolut spektakulär. Ich glaube, ein sehr schöner Moment war, als wir das erste Mal ins Gebirge gekommen sind. Mhm. Das war, glaube ich, am dritten Tag, also relativ bald. Und das war ein sehr schwieriger Anstieg. Ich glaube, vor allem auch deswegen, weil es unser erster richtiger Anstieg war. Davor war es ja vor allem flach. Mhm. Und als wir da dann oben angekommen sind, das war natürlich schon ein sehr schönes Gefühl. Da war dann noch so eine große Felswand im Hintergrund. Also das war sehr toll. Dann sind wir, ich weiß nicht, dann am Ende der dritten Woche, glaube ich, da war ich dann auch mal kurz allein unterwegs, weil bevor ich krank wurde, Gregor krank war. Und wir haben es dann immer einfach so gemacht, dass wir weitergelaufen sind und der andere ist dann nachgekommen oder Gregor ist dann in dem Fall mit den Öffis irgendwann nachgekommen. Mhm. Und da war ich, hatte ich auch einen Aufstieg auf den Berg, das war dann schon in den Dolomiten, wo wirklich die Wanderung war sehr kurz, aber sehr anspruchsvoll, aber hat auch richtig Spaß gemacht. Es hatte auch so leichte Kletterelemente. Also ich bin jetzt keine ultraschwierigen Pfade entlang geklettert oder so, aber so für so einen Anfänger war das eigentlich ganz cool mal. Mhm. Und dann da oben war es auch wirklich schön. Man hat von oben einen richtig krassen Ausblick gehabt, auch ein bisschen beängstigend auf das Dorf, von wo man quasi kam. Und da war auch so ein schöner See dabei. Aber das war auf jeden Fall auch sehr krass und allgemein in den Dolomiten die Landschaft da, also diese Berge, die da in den Himmel ragen. Und ich habe es auch mal so als so eine Karl-May-Landschaft beschrieben, also wie in diesen Winnetou-Filmen, weil das war wirklich, sah so aus, als ob die da gedreht worden wären, weil es wirklich von der Landschaft absolut spektakulär war. Also gerade der Part in den Dolomiten war wirklich ein Highlight.
Ich habe ja tatsächlich auch noch mir ein Bild aus dem Artikel rausgezogen, weil ich das so eindrucksvoll fand. Das ist für euch, liebe ZuhörerInnen, schon fast Caspar David Friedrich mäßig. Da steht der Konstantin mit dem Rücken zur Kamera und guckt eben ganz verloren und verträumt in ein Tal hinunter. Ich zeig's dir einmal kurz.
Ja, ich kann mich erinnern. Genau.
Was hast du denn gefühlt, als du da oben standest? Das sieht wahnsinnig eindrucksvoll aus.
Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob der Ausblick so spektakulär war, wie das Bild dann am Ende geworden ist. Okay. Also ich glaube, es gab noch Momente, wo der Ausblick wirklich spektakulärer war. Aber das war schon ein cooler Moment. Wir kamen da von der Hütte und das unmittelbare Gebiet außenrum hat quasi zu so militärischem Sperrgebiet gehört. Also es war in Österreich. Das bedeutet, wir mussten da sehr, sehr früh los, weil später am Tag dann irgendwelche Militärübungen, also mit scharfer Munition quasi da auf dem Plan standen. Deswegen mussten wir da sehr früh los, noch früher als sonst. Und dann war es ultra neblig und es war wirklich auch kühl und so. Also es war nicht so einfach. Wir haben uns erstmal verlaufen und wir waren da auch noch mit einem anderen Mitwanderer unterwegs, der sehr sympathisch war. Aber dann haben wir es da irgendwann aus diesem... Also man muss sich so vorstellen, die Hütte lag in so einem kleinen Tal, umgeben von aber Bergen, also schon auf dem Berg drauf, aber außenrum waren halt noch ganz viele andere Berge. Und dann sind wir da quasi so hochgegangen und haben so zurückgeschaut, runter auf die Hütte. Und das war wirklich schon dann ein spektakulärer Moment. Und ich finde auch, das Bild ist ganz gut geworden. Und man muss sagen, das ist ein Polaroid-Foto und dafür... Ja. Die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie diese Landschaften so ultraschön einfangen, aber dafür war das dann schon eines der besseren Bilder.
Genau. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, was man als Ergebnis haben möchte. Klar, aber es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Das muss man auf jeden Fall sagen. Vielleicht, wie fühlst du dich denn, das Bild jetzt nochmal im Nachhinein zu betrachten, mit dem gewissen Abstand?
Ja, es fühlt sich auch schon so an, als ob es so weit weg ist. Ich meine, es ist auch schon relativ weit weg. Es sind schon ein paar Monate vergangen. Aber wenn ich das Bild sehe, dann erinnere ich mich einfach daran zurück, dass es wirklich eine coole Zeit war. Und es war noch relativ am Anfang. Ich glaube, das Bild ist Anfang der zweiten Woche entstanden oder so. Und da wusste ich natürlich noch nicht, was noch alles so auf mich zukommt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag, als das Bild entstanden ist.
Hast du denn einmal darüber nachgedacht, wie sich vielleicht so Pilger aus anderen Jahrhunderten gefühlt haben, als du so über die Alpen gelaufen bist, wie es für die wohl gewesen sein muss? Konntest du relaten?
Ich habe ja öfters auch mal gejammert. Also man kommt ja öfter mal in so einen Modus rein, wo man sagt, oh, jetzt nieselt es auch noch oder es ist kühl und du hast Blasen und du bist am Ende so. Und dann habe ich mir aber oft gedacht, das, was wir jetzt hier machen, war früher, glaube ich, relativ normal. Also ich meine, früher haben sich die Leute ja nur zu Fuß oder große Teile der Bevölkerung nur zu Fuß fortbewegt und sind lange Strecken gelaufen, jeden Tag. Und immer wenn ich dann daran gedacht habe, dann ging es mir schon besser und ich konnte dann das besser einordnen, dass das eigentlich jetzt gar nicht so krass ist, was wir da gerade machen. Zumal es ja wirklich Leute gibt, die noch viel krassere Sachen machen. Aber ich fand, für einen Einstieg war es eigentlich schon ganz cool.
Hat sich vielleicht auch dein Gefühl für Entfernung so ein bisschen verändert? Weil ich meine, heutzutage fliegt oder fährt man zumindest Auto zu irgendwelchen Zielen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwo in der Stadt unterwegs bin und dann, ich weiß nicht, ich bin an der Uni und muss weiter irgendwo nach Lustenau oder so oder irgendwo anders hin. Und dann habe ich mir vor der Reise eben gedacht, oh, eine Riesenstrecke. Fahre ich mit dem Bus oder schaue ich, wann der nächste Bus kommt oder hole ich mein Fahrrad oder so.
Ja.
Und dadurch, dass wir dann aber auf der Reise wirklich dann meistens über 20 und oft auch über 3 oder einige Male über 30 und einmal, glaube ich, sogar 40 Kilometer gelaufen sind, da denke ich mir jetzt, wenn ich sehe, okay, das sind 2 Kilometer, da bin ich ruckzuck da. Oder wenn es auf der Reise hieß, es sind jetzt noch 2 Kilometer, dann habe ich mich schon gefreut, dass ich gleich da bin. Mhm. Obwohl das nochmal, ich weiß nicht, dann nochmal 20 bis 30 Minuten gedauert hat. Aber in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass sich da was bei mir verändert hat.
Mhm. Cool. Was mich auch noch interessiert, ihr seid ja dann auch wieder zurückgekommen, aber da seid ihr dann nicht gelaufen. Ihr seid dann.
Nee, da sind wir dann tatsächlich mit dem Zug gefahren und okay. Es war schon ein bisschen frustrierend zu sehen, dass wir die ganze Strecke, die wir quasi zu Fuß zurückgelaufen sind, dann in ein paar Stunden mit dem Zug zurückgelegt haben. Ja. Aber andererseits war es auch irgendwie beeindruckend, weil ich meine, so ein Zug fährt auch ziemlich schnell und war dann schon ein paar Stunden unterwegs. Also. Mhm. Aber trotzdem war es natürlich krass zu sehen, das, was wir an einem Tag laufen, in einem Monat laufen, kann man in wenigen Stunden dann anderweitig zurücklegen.
Ja, also Hin- und Rückreise haben sich sehr verschieden angefühlt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann wollen wir im Anschluss gleich noch über dein Resümee reden, über den Ausblick. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6 und jetzt kommt A Horse with No Name von America. Bis gleich.
Love.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,
when I come home,
oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Bei mir zu Gast im Studio ist Konstantin Zeyer, Volontär beim Schwäbischen Tagblatt und Absolvent einer einmonatigen Reise per Fuß über die Alpen und das ganz ohne Smartphone. Konstantin, du hast gerade eben haben wir über die Reise geredet, über die Schwierigkeiten, aber auch die schönen Momente und das Gefühl, wie sich die Zeit verändert ohne Smartphone und auch, ja, unabhängig vom Smartphone. Die Frage ist nun, ja, was hat das mit dir gemacht? Was hast du mitgenommen? Wie blickst du denn auf die Wochen zurück?
Also es war ein einmaliges Erlebnis. Ich denke, das kann man so sagen. Ich habe mir ein bisschen erhofft, dass ich dann nach der Reise vielleicht viele der Gewohnheiten, die ich mir dann dort neu aneigne oder viele der Gewohnheiten, die ich dann eben nicht mehr habe, dass ich die dann vielleicht mitnehmen kann, quasi in das Leben danach, wenn man es so beschreiben will, so dramatisch, aber so dramatisch war es ja nicht. Aber mir ist es dann relativ schwer gefallen. Also ich bin schon relativ viel am Handy, was man aber auch natürlich sagen muss, dass es bei mir von Berufswegen kommt, weil ich ja, wie gesagt, seit kurzem bei der Zeitung bin und ich meine, ohne Handy kommst du da nicht weit. Aber es gibt schon auf jeden Fall ein paar Verbesserungen. Also ich hatte davor zum Beispiel Instagram immer mal wieder gelöscht, aber schon meistens auf dem Handy. Und das habe ich jetzt eigentlich konsequent gelöscht. Ich lade es mir noch manchmal runter, aber tu es dann aber eigentlich nach einer Stunde vielleicht wieder löschen.
Und
ich habe auch, was ich jetzt konsequent durchgezogen habe, ich habe quasi meine Benachrichtigungen ausgestellt von WhatsApp. Also es bedeutet, normalerweise bekommt man ja, wenn man eine Nachricht auf WhatsApp bekommt, bekommt man ja so einen Hinweis. Und das bekomme ich halt nicht mehr. Das bedeutet, ich sehe nur, dass mir jemand geschrieben hat, wenn ich auch wirklich aktiv selber auf WhatsApp gehe. Und da muss ich schon sagen, merke ich, dass ich dann nicht immer sofort direkt, sonst bin ich halt immer direkt auf die Nachricht gegangen meistens. Und da sieht man das, da vergisst man das dann teilweise, dass man überhaupt Nachrichten bekommt und schaut dann halt später erst drauf und dadurch verbringt man natürlich auch weniger Zeit. Also ich würde sagen, so die Zeit ist nicht viel weniger geworden, die ich am Handy bin, aber ich würde schon sagen, dass ich die Zeit produktiver nutze, also dass ich es eben vor allem für die Arbeit nutze. In der Freizeit dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht für andere Dinge habe. Auch wenn es jetzt nicht so ist, dass sich das ultra krass gewandelt hat. Aber ein paar positive Dinge muss man ja draus ziehen.
Also hat die Reise immerhin geschafft, dass du ein bisschen weniger Brainrot zu dir nimmst.
Ja, ich meine, auf Insta wird einem ja schon auch, also Insta ist auch cool, aber es wird einem auch viel Bullshit präsentiert und ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut, dass das bei mir dann deutlich weniger geworden ist.
Okay. Das ist ja gut. Dann hast du ja schon mal ein Ziel erreicht damit.
Ja, eins zumindest.
nach der lang anhaltenden Belastung, jetzt gehen wir ins Körperliche, hast du dich dann da irgendwann auch dran gewöhnt? Hat sich deine Willenskraft vielleicht auch so ein bisschen verstärkt, nachdem man jeden Tag ja auch gut Strecke zurücklegen musste?
Also man musste sich dran gewöhnen. Am ersten Tag oder in den ersten Tagen war es wirklich, wirklich hart für den Körper. Weil der Körper das nicht gewohnt ist und dann auch so ein bisschen das Psychische beeinflusst und man dann auch mental am Boden ist. Am ersten Tag haben wir irgendwie 33, 34 Kilometer gehabt oder so und dann haben wir gedacht, okay, ist ja logisch, wir machen genau in der Halbzeit, also nach 17 Kilometern Pause. Und dann, wenn du aber Pause machst und dann merkst, okay, wir waren jetzt schon ewig unterwegs und du hast nochmal die gleiche Strecke davor, dann ist die zweite Strecke eben unfassbar hart. Und deswegen haben wir es dann ab da gemacht, dass wir dann erst Pause gemacht haben, als wir schon mindestens zwei Drittel der Strecke hatten, meistens. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und der Körper gewöhnt sich dann auch dran. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwann mal sagst, okay, das mache ich jetzt locker mit links. Also wir haben auch dann, die ersten Strecken waren ziemlich lang, aber kaum Höhenmeter. Im Gebirge waren die Strecken dann kürzer, aber eben sehr viele Höhenmeter, was sehr anstrengend ist, vor allem am Anfang, was dann ein bisschen besser wird. Und dann am Ende sind wir ja wieder ins Flache gekommen, so die letzten 5 Tage. Und da dachten wir dann eigentlich, das machen wir locker, das stecken wir locker weg, weil wir ja schon am Anfang so viel gelaufen sind. Und im Gebirge wird der Körper übelst trainiert auch. Aber es war trotzdem jedes Mal wieder hart an sich. Und ich glaube, die längste Strecke war am vorletzten Tag. Da waren wir dann wirklich 40 Kilometer unterwegs. Und da sind wir schon an unsere Grenzen gekommen und haben uns auch wirklich verflucht manchmal. Also der Körper gewöhnt sich schon ein bisschen dran, aber es hört jetzt nicht auf, anstrengend zu sein. Genau. Aber man geht besser damit um. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für den Kopf, wenn es noch hieß, okay, sind nur 5 Kilometer. Aber wenn es dann irgendwann nach 3 Wochen hieß, okay, 5 Kilometer noch, dann hat man sich schon gefreut, dass man bald da ist.
Gregor hat ja mal gesagt, wir sind scheißverwöhnte Studentenkinder. Und da hast du dann drauf geantwortet, ja, da gebe ich ihm recht. Hat sich dann was an dieser Ansicht verändert seit der Reise?
Also das ist ja auch, du hast mich ja vorher auch gefragt, ob ich mit diesen Pilgern relaten konnte. Und das spielt ja quasi darauf an, wir haben immer so dann während der Wanderung wir haben uns so gefühlt, als ob wir hier das Härteste machen, was jeden Mensch irgendwie getan hat. Dabei ist es ja im Grunde genommen, wir sind ja nur gerade, also nicht nur gerade, aber wir sind ja nur gelaufen quasi. Und das ist ja jetzt nichts, was irgendwie also das ist jetzt, das würden wahrscheinlich die meisten schaffen. Es braucht halt ein bisschen Willenskraft. Mhm. Aber damit, wir haben halt an dem Tag, ich glaube, es war der zweite Tag, relativ viel gemeckert auch und wollten endlich da sein und hatten dann auch kein Wasser mehr. An dem Tag hatten wir irgendwie nur 2 Liter für 2 Personen oder nicht mal und das ist natürlich viel, viel zu wenig und zwar brutal heiß und dann haben wir da halt die ganze Zeit rumgejammert und man verstärkt sich dann ja auch immer in seinem Jammern. Mhm. Und dann hat er das irgendwie gesagt und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir eben gedacht, ja, das stimmt, weil es ist jetzt nicht so, dass das eine Sache ist, wo es ums Überleben geht oder so. Mhm. Und deswegen fand ich den Satz ganz lustig und damit hat er auch recht gehabt und im Endeffekt, ja, sind wir auch ein bisschen verwöhnt und es war aber dann trotzdem mal ganz cool, die Erfahrung zu machen und sich dann auch wirklich eher körperlich herauszufordern.
Mhm. Würdest du, wenn du es nochmal machen würdest, würdest du was anders machen?
Also ich würde mich noch besser vorbereiten. Also eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist, man kann ja auch mit Karten sich orientieren. Mhm. Wir haben es jetzt immer so gemacht, dass Gregor meistens mit seinem Handy quasi, also mit dieser Wander-App, hat er die Führung übernommen, was dann auch manchmal zu Konflikten geführt hat, weil er natürlich auch genervt war, dass er das die ganze Zeit machen musste, weil ich das ja eher nicht machen wollte, weil ich ja mein Handy eigentlich nicht benutzen wollte. Und an einigen Tagen war ich dann aber allein unterwegs und weil wir eben keine Karten oder keinen Reiseführer hatten, musste ich dann ja auch, wie ich es auch beschrieben habe, ein paar Mal dann selber navigieren. Und das hätte ich natürlich, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, mit der gleichen Intention, also daraus dann meine Bachelorarbeit zu machen, würde ich mich da auf jeden Fall besser vorbereiten. Aber es war dann auch relativ kurzfristig alles und es gab dann so viel zu tun und dann war es auch ein bisschen schwierig, irgendwie an alles zu denken. Und dann war der Tag plötzlich da, wo es schon losging und dann hat man erst gemerkt, was man alles nicht geplant hat.
Mhm. Danke, dass du es erwähnt hast. Ich habe das auch total vergessen. Ich wollte auch noch darauf eingehen. Genau, das heißt, ganz ohne Handy hat es ja dann doch nicht funktioniert.
Ich bin ja auch, ich würde nicht sagen, dass ich gescheitert bin, weil ich auch wusste, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Moment gibt, wo ich das nicht durchhalte. Ich habe ja dann auch ein paar Mal mit meiner Freundin telefoniert. Und das ist natürlich schon ein krasser, quasi, wenn man möchte, Verstoß gegen das, was man eigentlich durchziehen wollte. Aber es hat ja nichts daran geändert, dass man trotzdem irgendwie Erfahrungen gemacht hat, die eben schon ganz aufschlussreich sind und dass es trotzdem eben viele Tage gab, an denen ich ja nichts mitbekommen habe. Auch was so um mich herum passiert. Meine Fußballmannschaft hat zu der Zeit noch darum gekämpft, die Liga zu halten und ich habe das erst dann danach erfahren, dass es glücklicherweise geklappt hat. Also es war schon eine neue Erfahrung, auch eben nichts mitzubekommen. Keine Nachrichten, nichts.
Ja, absolut. Und der kleine Ausrutscher. Ich meine, wie ging es denn deiner Freundin damit, dass du diese Reise angetreten bist, auch mit dem Hintergrund mit deinem Diabetes und so?
Also ich glaube, wegen Diabetes hat sie sich jetzt weniger Sorgen gemacht, weil sie auch wusste, dass ich das gut im Griff habe. Ich glaube oder hoffe zumindest auch, dass sie mich vermisst hat, aber ich denke schon. ich glaube, es war auch nicht immer einfach für sie. Für mich war es jetzt aber auch nicht einfach. Aber ja, dadurch, dass wir ein paar Mal telefoniert haben, war es, glaube ich, erträglich. Aber einfach war es jetzt bestimmt nicht.
Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass deine Freundin dich vermisst hat, wenn sie sogar schon ein Gasthaus angeschrieben hat und nach Kuchen gefragt hat, weil du hattest ja Geburtstag auf deiner Reise.
Ja, das war auch kurios, weil der Geburtstag war irgendwie so ein Tag wie jeder andere. Er hat sich null besonders angefühlt. Es war auch mal interessant, so die Erfahrung zu machen. Ich habe das dann aber auch erst im Nachhinein erfahren, dass sie da quasi an dem Tag, wo der Geburtstag war, an die Hütte eine Mail geschrieben hatte, ob die für mich vielleicht einen Kuchen backen. Und die Idee ist natürlich total süß. Und die haben dann auch geantwortet, dass sie das irgendwie machen. Aber dann ist es irgendwie doch untergegangen. Irgendwie. Deswegen habe ich das erst im Nachhinein erfahren. Natürlich hätte ich mich über den Kuchen sehr gefreut, aber ich fand auch die Geste allein, fand ich schon sehr cool.
Ja, damit wären wir langsam, aber sicher am Ende angelangt. Möchtest du denn den ZuhörerInnen noch ein resümierendes Schlusswort vortragen?
Also es war im Rückblick eine super tolle Zeit. Es war wirklich krass, auch was wir erlebt haben. Wir haben auch coole Menschen getroffen. Das vieles, was ich zum Beispiel in dem Zeitungsartikel geschrieben habe, es gibt viele Dinge, die ich gar nicht schreiben konnte in dem Zeitungsartikel, weil es eben so viel war. Mhm. Aber ja, ich kann denen, die das jetzt hier hören, nur empfehlen, wenn ihr wirklich die Möglichkeit irgendwie dazu habt, sowas mal zu machen, weil es wirklich eine super Erfahrung ist, gerade wenn ihr jung seid, einfach mal sich ein bisschen aus dem Alltag ausklinken. Natürlich, ich weiß, dass für viele das nicht geht, weil sie in alle möglichen Dinge eingebunden sind oder vielleicht auch finanziell es ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man das wirklich super gerne machen. Und es kann ja auch in kleinerem Umfang geschehen. Also man muss nicht gleich einen Monat verschwinden. Reicht auch eine Woche für einen Anfang.
Okay, danke dir, Konstantin. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Das freut mich auch. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. An der Technik saß heute Ruben Barth, Redaktion Jakob Spiegel. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de oder von unserem wunderbaren Instagram-Kanal mikroeuropa.tue. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jakob Spiegel. Macht's gut und bis bald.